Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium Jesu Christi. Ja, ich finde, wir haben zwei sehr beeindruckende Texte gehört. Schon der aus der Weisheit, dass sozusagen der Heilige oder ja, der Gerechte, der wird von seiner Mitwelt für verrückt und so weiter angesehen. Es gibt eine Bemerkung von Sokrates, der sagt, und wenn es einen wirklich Gerechten in dieser Welt gibt, einen ganzen gar Gerechten, dann wird er umgebracht werden. Und hier im Evangelium wiederholt sich das oder fängt es an sozusagen zu geschehen. Wir sind jetzt hier im dritten Kapitel bei Markus angekommen. Vorher fast ein Rausch von Heilungen, auch am Sabbat, Gemeinschaftsstiften von, also Berufung des Zöllners und Mahl mit den Zöllnern und Sündern. Da wird Gemeinschaft gestiftet zwischen Männern und Frauen und Gerechten und Sündern und Reinen und Zöllnern. Die Menschen gehen weite Wege. Einmal heilt er einen Aussätzigen, der das überall verkündet, sodass er nicht mehr in die Städte kann und bleibt außerhalb. Die Leute rennen ihm nach. Wir hören es auch jetzt so. Und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht essen konnten. Also Aufbruch, es geschieht Heil. Und dann kommt sozusagen, baut sich wie in einem guten Drama, kommt die andere Seite, kommt zu Wort. Die Verwandten halten ihn irgendwie, mit dem stimmt was nicht, also das ist wahrscheinlich weniger ein medizinisches Bulletin, sondern das geht über ihr Verständnis, was da geschieht. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabkommen, weiß jetzt nicht, ob sie seinetwegen herabkommen. Auf jeden Fall beurteilen sie seine Heilungspraxis. Herb. Zwei Vorwürfe. Er ist selber besessen und er steht mit dem Teufel im Bund. Mit dem Anführer der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Man kann sich eigentlich nur wundern. Also da geschieht am Sabbat, ja, wird, das ist der große Gedenktag, der wöchentliche Gedenktag der großen Befreiung aus Ägypten. Und an diesem Sabbat geschieht Befreiung irgendeines Menschenkinds. Leibhaftig, real, jetzt und hier. Und die Schriftgelehrten können nur erkennen, dass der Sabbat gebrochen ist. Und können nicht sehen, dass sozusagen der Sabbat sich gerade real erfüllt. Und da, wo die Gemeinschaft gestiftet wird, sozusagen der Anfang einer Völkerwallfahrt, wie sie für die Endzeit verheißen ist, da können sie nur sehen, dass die Reinheitsgebote gebrochen sind. Das ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Das Problem der Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht, dass Gott sozusagen so eine kleine Kasuistik hat, alles wird vergeben, aber das, nee, das ist so schlimm, so wie wir manchmal sagen. Alles kann ich annehmen, aber das kann ich nicht annehmen. Ja, wahrscheinlich ist es da mit dem Annehmen nicht so arg weit her. Nee, so ist es nicht. Sondern da steht eigentlich auch da, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, weil er zu ist. Die Vergebung kann den Menschen nicht erreichen. Der hat gar keinen Sensus mehr für Heil oder für Heiligen Geist, das geschieht, für etwas, wo für Erlösung, wo was frei wird, wo das dem Leben Bahn gebrochen wird. So wie die Schriftgelehrten das vormachen. Also da muss man wirklich fixiert sein auf die eigene Welt. Das ist, das da, also im Tunnelleben, so wie wir das von Konflikten kennen, ja. Wo man nur noch sehen kann, macht das wieder oder macht das nicht? Ja, hab ich's doch gewusst. Ja, also mehr geht schon gar nicht. Und so ist es da. Aber das ist ja noch ganz am Anfang der Geschichte. Diese Sünde wider den Heiligen Geist, das ist sozusagen wie das Negativ zum Positiv, den Willen Gottes erfüllen. Das geht Jesus so, wie es eigentlich uns auch geht, die Menschen, die uns wirklich nahe stehen. Das sind nicht unbedingt die Familie, kann es sein, das muss aber so nicht sein, sondern das sind die, die irgendwie einen ähnlichen Weg gehen oder auf dasselbe Ziel hin, also in jeder eigenen Version unterwegs sind. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wir haben in den vergangenen Tagen die Stelle gelesen, wo Jesus sein Leiden ankündigt und Petrus also ganz offen redet und Petrus sagt, nee, also um Gottes Willen, das soll nicht geschehen. Und Jesus ihn dann anfährt und sagt, weg von mir, Satan, du hast nicht im Sinn, du hast nur im Sinn, was die Menschen denken, aber du hast nicht im Sinn, was Gott will. Also ist das, was wir im Sinn haben und was uns so durch den Kopf geht und was wir möchten und wie wir gestrickt sind und ausgerichtet sind, ist nicht einfach Gottes Wille. Wenn das nicht einfach Gottes Wille ist, dann bedeutet es, dass wir uns irgendwie öffnen müssen und zugleich das, was wir im Sinn haben, also so unser eigenes irgendwie loslassen müssen. Im Philipperhymnus heißt es so schön, Jesus hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, er entleerte sich, er ließ das los, was in seinem Sinn war. Die Schriftgelehrten, die fixiert sind auf ihre Welt, die Menschen, die sozusagen nur meinen, es muss so gehen, wie sie sich das denken. Die machen sich quasi zu Göttern in ihrer eigenen Welt. Alles muss so sein, wie sie es sich vorstellen. Sie sind in der Mitte. Sie sind die Bestimmer. Die sind das, was aus dem Adam im Sündenfall geworden ist. Gott gleich. Wer aber den Willen Gottes tun will, der muss die Mitte freigeben. Der muss sich öffnen und das loslassen, was er meint, wie es doch unbedingt sein müsste. Ja, und wie soll das geschehen? Da stoßen wir an das, was bei Markus, vor allem bei Markus, das Messias-Geheimnis heißt. Das, was das ganze Wirken Jesu wie ein Geheimnis sozusagen durchzieht. Oder es ist ein Geheimnis, aus dem das ganze Wirken Jesu letztlich entspringt. Und dieses Geheimnis enthüllt sich in der Passion, die er freiwillig auf sich nimmt. Er leidet die Spannung, die ihm das Leben beschert, aus bis zum Ende. Am Kreuz ausgespannt ist er zwischen Leben und Tod, zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Verbrecher und Gottes Sohn, wenn man noch die Schächer dazu denkt zwischen Gut und Böse. Aber das Kreuz bringt nur was zur Erscheinung, was sein ganzes Leben prägt. Das Austragen von Spannungen. Wenn er im Sabbat geheilt hat und die Pharisäer lugen schon aus der Deckung hervor, Austragen von Spannung. Wenn er die Not der Menschen an sich heranlässt und ja auch nicht die Garantie hat, ob er die lindern kann, Austragen von Spannung. Und so weiter. Austragen von Spannung bis zum Ende. Bis zu dem Punkt, an dem die eigene Welt stirbt und gleichzeitig Gott sich mitteilt. Johannes Evangelium, Johannes denkt Tod am Kreuz und Auferstehung zusammen, das fällt zusammen, das ist ein Moment. Das ist der Moment, in dem Gott sich offenbart und auch seinen Willen offenbart. Ja, das habt ihr hier geübt. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Sehr spaßig ist es ja nicht. Aber sozusagen das Aushalten in der Spannung oder das Leben in der Spannung, die das Leben immer wieder bringt. Das verändert die Person, das verändert uns selbst. Es verändert erstmal nicht die Lage außen, die ist, wie sie ist. Aber es verändert uns. Es gebiert in uns Gottes Kindschaft und das wahre Leben. Es gebiert in uns wahre Freude und wirklichen Frieden. Auch wenn ihr jetzt auf der Schwelle steht, um nach Hause zu fahren, es geht weiter. Die Aufgabe lautet, in den Spannungen, die das Leben bringt, zu leben. Das zu tun, was das Dasein uns gebietet, damit wir leben können. Unsere Aufgaben und Pflichten und unsere Freuden, kleinen Freuden zu haben. Alles, was halt so zum Leben gehört. Das alles zu tun im Bewusstsein auch der Spannung, in der wir jeweils stecken.